Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Moimir Linker und ich bin Direktor der Axiv International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Teil 2.
Happy New Year. In dem ersten Teil unseres Interviews sprachen Sie eben wieder mal den Ölpreis an. Der Ölpreis war jetzt bei $30. Es ist ja die Frage, ab wann wir uns nicht nur beim Tanken darüber freuen sollten. Als der Ölpreis das letzte Mal bei $15 lag, gab es eine Revolution in Russland zum Beispiel.
Ja, was soll ich Ihnen dazu sagen? Ich wollen wir uns jetzt nicht über die russische Revolution unterhalten, schon nicht über die erste und nicht über die zweite und auch nicht über die dritte. Ich versuche das mal.
Naja gut, was ich eigentlich wissen will ist, ab wann schadet ein billiger Ölpreis den Börsen mehr, als es wirklich hilft? Es hilft der Wirtschaft, BASF kann günstiger Rohstoff einkaufen, Chemie brummt, Pharma freuen sich, aber andere Werte bremsen brutal.
Herr Heinrich, es gibt kein Butterbrot gratis an der Börse, das wissen Sie. Wir haben Nachteile und wir haben Vorteile. Natürlich ist es so, wir haben es zum Beispiel gestern wunderbar gesehen, der Ölpreis war, gut, auf dem Niveau ist es grotesk, über Tagesbewegungen zu sprechen, aber dennoch ist eins interessant. Wir haben kurz die $30 gekratzt oder sie sogar teilweise intraday unterschritten, waren aber dann bei 33, um die 33 und der Dow Jones war plus 200 Punkte. Der DAX war auch plus 250 Punkte. Danach ging der Ölpreis wieder in die Knie und es hat den ganzen Markt wieder runtergerissen. Der DAX hat sich noch sehr aktbar aus der Affäre geschlagen und der Dow Jones hat dann auch zum Schluss einen starken Spurt hingelegt, weil der Ölpreis sich dann wieder um 3-4% erholt hat. Also da sieht man, wie die Psychologie wahnsinnig eine Rolle spielt. Eine Tagesschwankung im Dow Jones von 400 Punkten verbrennt Milliarden an Geld, und zwar Dutzende von Milliarden. Das damit zu rechtfertigen, dass der Ölpreis auf einem Niveau zwischen 30 und 35 eine Tagesrange hat von 2, 3, 4, 5%, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Das ist irrational und es ist Nonsens. Es ist klar, dass wenn der Ölpreis fällt, reißt es die Öltitel mit runter, die eh schon total verprügelt sind, Ölproduzenten an allererster Stelle, die Händler an zweiter Stelle. Dann kommen wir in einen Bereich, wo man sagen muss, dass diese Titel dann weiter verprügelt werden und den Dow Jones mit runterreißen. Logisch. Auf der anderen Seite kommen jetzt die Vorteile. Und die Vorteile sind auch nicht von der Hand zu weisen, wie Sie es genau gesagt haben. Die Konsumenten tanken nahezu für die Hälfte vom Höchstpreis. Das bedeutet im Klartext, sie haben viel mehr Geld in der Tasche, um zu konsumieren. Genau das Gleiche trifft auf die Konzerne zu, die für die Energiekosten natürlich massiv weniger bezahlen. Also es hat alles für und es hat alles contra. Sicher ist klar, dass das jetzt eine Verwerfung ist. Und ich würde auch so weit gehen, dass wenn sich die Stimmen mehren, der Ölpreis geht auf 10, 15, $20 runter, dann ist es jetzt das erste Mal, wo man sich Gedanken machen muss, Öltitel zu kaufen. Wir tun es noch nicht, weil ich grundsätzlich gegen Rohstoffe bin und weil ich im Moment in diesem nicht inflationären Umfeld bin ich sicher dagegen. Die Meinung wird sich dann ändern, wenn wir einen starken Konsum sehen, wenn die Rohstofftitel allgemein anziehen und wenn die Inflation anzieht, dann werden wir uns damit genau auseinandersetzen und Sie wissen, ich werde es Sie wissen lassen. Vielleicht noch das Thema von vorhin, wieso die Leute in Krisenzeiten ja den Linker oder die Axiv hören wollen. Ich sag Ihnen warum, weil wir uns nicht scheuen, klare Meinungen zu präsentieren, mit denen die Leute was anfangen können, die sie selbst in ihren Alltagsentscheidungen mit berücksichtigen und das eine Hilfestellung ist. Deswegen ist es gefragt und auch gewollt, aber das ist für uns natürlich auch mit enormen Risiken verbunden, weil wir müssen unsere klare Meinung äußern, wir müssen sie präsentieren. Aber wir tun es natürlich in erster Linie darum, damit auch die Zuhörer und die Konsumenten unserer Nachrichten auch letztendlich für sich selbst die richtigen Schlüsse daraus ziehen können, die ihnen bei ihren Alltagsinvestmententscheidungen auch helfen.
Zwei Fragen habe ich noch. Happy New Year. Es ist jetzt ein Jahr her. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Jedes dritte Wochenende im Januar ist der Börsentag in Dresden. Einer der größten Börsentage in Deutschland, interessanterweise mal am Rande von Deutschland. Da trifft sich die ganze Branche auch aus Frankfurt. Da fahren wir auch diesen Freitag wieder hin. Vor einem Jahr genau war ja dieses Frankendesaster. Ich weiß noch genau, es war unglaublich, wie viel kreidebleiche Gesichter ich da in Dresden getroffen habe von diesen Profis. Manche FX-Broker haben sich ja puff aufgelöst binnen Stunden. Was ist jetzt ein Jahr danach? Welchen Einfluss hatte das auf die Schweizer Wirtschaft und welche SMI-Werte konnten sich eigentlich überhaupt nicht mehr erholen?
Das ist eine sehr kluge und eine sehr gute Frage. Ich habe damals, glaube ich, in einem Interview mit Ihnen gesagt, dass wir kategorisieren und dass wir strukturieren. Und wir haben eine Gruppe von 4 Titeln, nicht, weil das ist nicht ins Detail wieder aufführen. Wir haben vier Gruppen von den Titeln zusammengestellt, die wir favorisieren. Und wir haben die Gruppen strukturiert, die wir abstoßen werden oder reduzieren, weil sie unter der Frankenstärke massiv leiden. Ich gebe Ihnen nur ganz klar zwei sehr krasse Beispiele. Swatch war auf der absoluten Negativliste damals, weil natürlich, ob ich $100 für eine Swatch-Uhr bezahle, das zahle ich vielleicht noch, 120, 130 zahle ich nicht mehr. Das ist vielleicht so ein ganz, ganz krasses Beispiel. Auf der anderen Seite, Importeure, die halt mit einem starken Franken sehr günstig Ware aufkaufen können. Oder die zweite Kategorie, die Titel, die hier zu Lande ihre Cashflows zu 100% erzielen. Beispiel Swisscom oder beispielsweise Burkhalter, also die rein Schweizer Dienstleister. Das sind nur als Beispiel für diese Gruppen. Und wir haben eins gesehen, die großen SMI-Titel, nämlich, das ist beispielsweise eine CS, eine UBS, dann haben wir vor allen Dingen die Pharmatitel Roche, Novartis und Nestle, also die größten fünf. Die haben gejammert, dass sie mit der Frankenstärke nicht klarkommen, anstatt sich sehr klug zu positionieren. Und, ich komme wieder zurück zu meiner Ursprungsaussage, der Mittelstand. Und wiederhole nochmal die ersten drei Resultate, nämlich Paukenschlag Sika, Paukenschlag Geberit, Paukenschlag Bossart. Alles Top-Ergebnisse, die es geschafft haben, die Frankenstärke zu kompensieren. Der Mittelstand ist viel flexibler, viel innovativer, viel klüger, und anstatt zu jammern, dass der Schweizer Franken so überbewertet ist und dass man da Absatzprobleme hat und so weiter, muss man sich klug positionieren, und da muss man ganz einfach mit dieser Situation umgehen. Uns als einen kleinen Vermögensverwalter, in Anführungszeichen, wir haben die Probleme genauso gehabt und mussten mit den Problemen auch umgehen und hatten einen Nackenschlag bekommen. Ja, also wenn wir es als ein kleines Mittelstandsunternehmen können, dann erwarte ich das doch von Weltkonzernen, wo die Manager Millionenbeträge pro Jahr verdienen, dann ist es doch zu erwarten, dass die ihre Hausaufgaben machen und auch mit solchen Situationen umgehen können. Fazit: Ich bleibe dabei, der Mittelstand, der breit aufgestellte, solide Mittelstand, die es geschafft haben, in der Vergangenheit mit der Frankenschwäche, mit der Frankenstärke umzugehen, die werden auch in Zukunft die Pace machen und besser performen als die Großen.
Happy New Year. Das begann in der Silvesternacht in Köln nicht gut. Die Stimmung für Flüchtlinge in der Bevölkerung scheint zu kippen. Und momentan, ich glaube, es gibt keine Talkshow, wo es nicht um dieses Thema geht. Also noch habe ich keinen Interviewpartner gefunden, der negative oder positive Auswirkungen mir für die Börsen nennen konnte. Bisher sind es eigentlich nur politische Folgen. Kann man schon irgendwelche Auswirkungen der Flüchtlingskrise, ich nenne es gerne Krise, für die Börsen sehen?
Kann man. Natürlich kann man das. Sie kennen mich auch gut genug, dass ich meine politische Meinung jetzt dezent nach hinten stelle. Aber es eröffnen sich selbstverständlich völlig neue Geschäftsbereiche, und da muss man genau das unter die Lupe schauen. Es wird mit Sicherheit einen Boom geben bei Sicherheitsdiensten. Da muss man sich genau anschauen, wer in Überwachungstechnik, Schließtechnik und so weiter dort die Nase vorne hat. Es wird sich natürlich auch mit Sicherheit auf dem Dienstleistungsbereich, für so tragisch es ist, sagen wir mal, auf dem Immobiliensektor definitiv etwas tun, wo Gegenden sind, die man bevorzugt von der Infrastruktur her und so weiter und so weiter. Das wird sich mit Sicherheit tun. Ich sage, dass diese Geschäftsbereiche, wie soll ich sagen, so traurig es ist, aber es wird kein Weg dran vorbeiführen, und in diese Richtung geht meine Meinung, und ich denke, dass die Zuhörer sich da jetzt ein genaues Bild machen können. Ich persönlich nur so viel sage dazu, dass ein Asylgesetz, was Deutschland hat und übrigens die Schweiz genauso, jeder Demokrat und jeder Verfechter der freien Marktwirtschaft wird mit mir wahrscheinlich einer Meinung gehen, dass das ein sehr wertvolles und auch ein sehr wichtiges Instrument ist. Dennoch ist es so, dass sich jeder in einem Land an Gesetze halten muss. Und wer dies nicht tut, sollte mit aller Härte des Rechtsstaates auch die Konsequenzen tragen. Aber unter dem Strich muss man letztendlich auch sagen, dass eine Million mehr Menschen doch irgendwie einem Konjunkturprogramm gleichen. Das sollte man bei allem unter dem Strich nicht vergessen.
Herr Linke, jetzt haben wir ja eigentlich nur uns besprochen, Schweiz und Deutschland. Flüchtlingskrise global betrachtet?
Krise global betrachtet ist nicht das Problem. Für mich ist momentan, das ist ein Problem der Verteilung, das ist das Problem der Logistik. Das ist klar. Für mich ist der Terror ein Problem. Und der Terror ist insofern ein Problem, dass ich einfach es auf Schärfste verurteile. Gestern war ich bestürzt über den Vorfall in der Türkei, wie wir alle. Und ich habe einfach Mühe damit, dass es immer Unschuldige, Unbeteiligte, sowohl politisch als auch religiös, vollkommen unbeteiligte Menschen ihr Leben lassen müssen für diesen islamischen Fanatismus. Das empfinde ich als eine Tragödie. Nur ist es so, dass natürlich das Ziel erreicht wurde. Viele werden die Türkei meiden und die südeuropäischen Länder fast wiederum, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, die Tragik des Vorfalls beiseite geschoben. Aber es wird natürlich Italien, es wird Spanien, es wird Portugal und ich glaube in erster Linie Griechenland, die Kapazitäten haben, die sie gerne ausfüllen werden und von Preis-Leistungs-Verhältnis her werden das mit Sicherheit die Profiteure von dieser Tragik sein.
Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG.